Herzlich willkommen zurück bei den Rittern des Filmgenuss. Wir sind die verdammten Nerds und wir heißen euch herzlich willkommen hier zur Ausgabe Nummer 81. Ohne Cold Opener, aber dafür mit Nicolas Cage, a.k.a. dem Arthouse Otto himself. Hallo Niklas.
Moin. Und mir im virtuellen Raum gegenüber sitzt der Bossi, a.k.a. der Blockbuster Babo.
Cineasten wissen, wer der Babo ist, ganz genau. Hallo, schön, dass ihr den Weg wieder zu uns gefunden habt. Wir haben heute einen kleinen Sack mit einem, ja, sehr sensiblen Thema, könnte man im ersten Moment meinen. Ein Thema, das ja wahrscheinlich jeder weltweit, mit dem jeder weltweit irgendwie relaten kann, ne? Es geht ja so ein bisschen themenverwandt. In dieser Woche passt das auch ganz gut, um den 11. September und die Anschläge des 11. September, ne? Und ja, und so die filmische Aufarbeitung des Ganzen. Da ist ja tatsächlich so die letzten 24 Jahre ist ja einiges an Spielfilmen und Dokumentationen zu dem Thema auf den Markt gekommen. Mhm. Wir haben einiges davon gesehen, einiges, von dem wir gar nicht wussten, dass es rund um den 11. September angesiedelt ist tatsächlich, ne? Also habe ich dir ja eben gesagt, dieser Film Remember Me mit Robert Pattinson, wäre ich nie drauf gekommen, dass der irgendwie am 11. September spielt. Der Titel sagt mir was, ich kenne den Streifen, aber das, ja, so eine Art Liebesdrama von 2010 oder eben ein Film namens Extremely Loud and Incredibly Close. Der hat ja auch einen deutschen Titel. Mann, wie heißt der nochmal auf Deutsch?
Extrem laut und unglaublich nah. Nein, keine Ahnung.
Ja, doch, genau. Der ist 1:1 so übersetzt, ganz genau. Echt? Ja, von Stephen Daldry. Das war der mit Tom Hanks. Siehst du, den habe ich auch. Den habe ich auch auf dem Schirm gehabt, als der damals rauskam. Ja, ja, der war so zum 10 Jahre nach den Anschlägen.
Mein Mainboy Tom, ey. Krass.
Tommy der Hengst.
Tommy der Hengst.
Er schreibt ja immer unter seinen Instagram-Stories, wenn er da so eine Beschreibung drin hat, dann steht da immer so als Signatur, steht immer so Hanks.
NX.
Also nicht Tom Hanks. Genau, mit einem X, ja. Hanks. Genau, du hast ja schon bei A42, hast du ja auch schon in dieser Woche über den 11. September gesprochen, ganz besonders über einen speziellen Film, der uns beide ja auch so ein bisschen verbindet, ne? Weil du bist, glaube ich, auch der Einzige, den ich kenne, der diesen Film gesehen hat und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Kennst du Leute, die den Film kennen?
Meine Eltern auf jeden Fall, die haben den damals schon mit mir geguckt. Aber sonst so Leute in meinem Alter? Ich habe ehrlich gesagt nie gefragt, von daher nein.
Es geht nämlich um 11. September heißt der Film. Helf mir nochmal mit der Tagline.
Die letzten Stunden im World Trade Center.
Ja, klingt halt wie jede x-beliebige Arte-Doku im ersten Moment, ne? Aber es ist ein ganz besonderer Film, der Brüder
Naudet. Jules et Gédéon.
Das heißt Jules und
Gédéon. Ja, in der Doku nennen sie immer Jules und Gédéon.
Ja, Jules,
ein
stimmt.
Ein amerikanisierten.
Ja. Ja. Ja, im Deutschen, in der deutschen Synchro auch tatsächlich. Jules und Gédéon. Ja, ja, stimmt. Und willst du es gerade ganz kurz zusammenfassen, was die Outline ist?
Also im Grunde geht es darum, dass Jules und Gédéon Naudet im Sommer oder im Frühjahr 2001 die Idee hatten, eine Doku über die New Yorker Feuerwehr zu drehen. Und das wollten sie so aufziehen, dass sie quasi einen Probie, also einen Probational Firefighter, so ein Feuerwehrmann auf Probe, so ein Rookie bei seiner Einstiegszeit bei der New Yorker Feuerwehr begleiten, um zu zeigen, wie aus einem Jungen ein Mann wird. Und dann fahren sie zu so einer Feuerwehrakademie und finden Tony Benetatos und den lassen sie dann in die Einheit Engine 7 Ladder 1 in Downtown Manhattan versetzen. Und da kommt es dann zunächst erstmal zu gar nicht viel, weil der Junge ist eine sogenannte weiße Wolke. Bei der New Yorker Feuerwehr unterscheiden sie zwischen schwarzen Wolken und weißen Wolken. Wenn so ein Rookie, so ein Probie in die Wache kommt, der eine schwarze Wolke ist, dann bringt er alle Brände der Stadt mit. Bei einer weißen Wolke ist das Gegenteil der Fall, da kommen keine Brände. Und dieser Tony Benedictus war natürlich eine weiße Wolke, was für eine Doku natürlich eher Mist war, weil die ständig die Feuerwehrmänner oder vor allen Dingen Tony nur dabei filmen, wie er irgendwie Betten bezieht, putzt, irgendwelche Feuerwehrautos sauber schrubbt. Und am Morgen des 11. September dann rückt dann Jules zu einem vermeintlichen Routineeinsatz aus. Das soll in irgendeiner Straßenkreuzung nach Gas riechen. Und da stehen sie dann an dieser Kreuzung und gucken, ob sie ein Gasleck finden. Und Jules, der die Kamera zu diesem Zeitpunkt erst seit wenigen Wochen bedient hatte, weil Gedeon vorher immer der Kameramann war, hört plötzlich ein Flugzeug über Manhattan, was scheinbar unüblich sein soll, weil die Flughäfen halt alle nicht über Manhattan liegen, logischerweise. Und er dreht so ganz instinktiv die Kamera nach dem Lärm mit und ist so der einzige bekannte Kameramann, der den Einschlag des ersten Flugzeugs in den Nordturm festhält.
Genau. Und also die Aufnahme habt ihr wahrscheinlich häufig gesehen im Fernsehen.
Die kennt man, ja.
Die kennt man. Dieser Schwenk hoch ist halt auch vertont. Ne? Man hört den Sound des Flugzeugs. Man sieht diesen Feuerwehrmann unten stehen. Ne? Chief Pfeiffer ist das, glaube ich. Ne?
Genau.
Der Chef von dieser Ladder One.
Ja.
Und die Aufnahme ist natürlich schockierend.
Man würde jetzt sagen ikonisch, ne, weil jeder sie kennt, aber es ist irgendwie ikonisch ist ja eher so ein positiv besetzter Begriff, ne? Aber sie ist einfach bekannt.
Ja.
Und dann sind sie natürlich alle direkt auf dem Weg zum Trade Center und Jules sitzt halt weiter in diesem Firetruck und dann kommen sie da an, parken direkt unter dem Vordach des Nordturms und er so, ja, Chief, kann ich mit reinkommen? Und er so, ja, klar, aber bleib immer bei mir. Ich denke auch so, Digga, du hast einfach einen Zivilisten mit in dieses Gebäude genommen. Mhm. Klar, der konnte natürlich nicht ahnen, wie das ausgeht. Würde der dachte so, ja, sind wir unten in der Lobby, sind wir safe so? Der wird ihn ja nicht mit nach oben gehen lassen. Aber schon heftig, ey. Dann steht er da mit seiner Kamera. Man muss ja sagen, dieser Amateur, also wenn er die Kamera erst seit ein paar Wochen bedient hat, steht er da in der Lobby des Nordturms und filmt da, was so vor sich geht, ey.
Also den Brüdern ist so ein richtiges Timepiece in die Hände gefallen
total,
ne? Also die haben einfach konnten Geschichte an vorderster Stelle eben die Geschichte mit dokumentieren und haben trotzdem weiterhin, das finde ich auch ganz gut an dieser Dokumentation, sie haben weiterhin ihren Film über die Feuerwehr gemacht, ne? Also sie haben das jetzt nicht zu einem großen Plot umgebaut, der sich jetzt hier um die Anschläge kümmert, sondern es ging weiterhin um die Feuerwehr und um das Schicksal der Feuerwehrleute, die da eben in Manhattan mit als erstes Team irgendwie an Ground Zero vor Ort war und
Jetzt muss man natürlich sagen, klar hat der 11. September dann schon so ein bisschen das Narrativ dieser Doku, ich sag mal, gekapert.
Ist halt so, ne? Der Film entsteht beim Dreh, könnte man sagen. Ne?
Die konnten das ja gar nicht mehr weiter skripten von dem
genau, Tag, so. Das irgendwie rauszulassen wäre halt auch nicht verkehrt, wäre halt auch nicht richtig gewesen, ne? Oder das irgendwie zu schmälern, dieses Ereignis, historisch, von historischem Ausmaß halt, ne?
Ja, und die haben ja auch diese Dokumentation dann so raw belassen, wie sie einfach war. Ja. Ganz ehrlich, das ist ja auch krass. Die stehen noch in der Lobby des Nordturms, während der Südturm einstürzt.
Das flasht mich komplett. Ja, ja. Es wird alles dunkel. Ne? Man hört dieses Rauschen. Das ist einfach nur so ein Rauschgeräusch, irgendwie so ein super lautes.
Klingt wie so eine Betonlawine.
Ja, die immer näher kommt und es wird dunkel. Und dann, ich dachte mir auch so, wie konnten die das überleben?
Ja.
Und, also es ist auf jeden Fall ein ultra sehenswerter Film. Ja. Und was du noch gesagt hast, ne, gerade um daran anzuschließen, die haben sich auch gegenseitig interviewt, sind selber dann auch im Interview-Set drin. Also sie interviewen halt jeden der Feuerwehrleute, die sie da begleitet haben.
Ja.
Nochmal mit sogenannten Master-Interviews, ne? Und um die dann so dann drunter zu schneiden quasi, ne?
Ja.
Der Trick bei solchen Interviews ist meistens ja, das machst du nach Abschluss der Hauptdreharbeiten, machst genau. Du diese sogenannten Master-Interviews und lässt die Person, die du interviewst, dann eben immer im Präsens antworten, ne? Damit es so wirkt, als wäre es gerade passiert. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ob die das da auch so gemacht haben, ob das vielleicht auch nur so eine Fernsehtechnik ist, die wir anwenden und dann die Leute darum bitten, nochmal im Präsens zu antworten, als wäre es gerade passiert, ne?
Die sprechen schon in der Vergangenheitsform.
Ah, versprechen sie doch in der Vergangenheit.
Also der eine sagt zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, die Lobby sah aus, als sei das Flugzeug dort eingeschlagen. Also die kommentieren das schon so ein bisschen im Nachhinein, klar.
Ja.
Nee, aber was ich noch sagen wollte, war, also wie gesagt, die zum Beispiel der Turm stürzt dann ein über den, also der Südturm, die sind ja im Nordturm. Und danach, der hat da kein Narrativ im Kopf, ja. Der hat seinen Headlight auf der Kamera und dann sagt irgend so ein Feuerwehrmann zu ihm, ey, du hast doch ein Licht, hilf mir mal hier, weil die konnten ja einen Scheiß sehen, Alter. Da war es ja arschdunkel. So, und dann, aber die haben das alles mit reingeschnitten, so wie er einfach die Kamera nur so irgendwo, also ziellos irgendwo hinhält, um sein Licht zur Verfügung zu stellen. Das finde ich schon, das ist raw, aber das gibt dem Ganzen auch diesen Charakter von, das ist halt einfach passiert, während er da war, so, er hat nichts davon planen können.
Ja, wir hören es nur, wir sehen nichts in dem Moment, ne, tatsächlich genau. Dann wahrscheinlich auch, ja.
Ja, oder auch später immer wieder,
was ja auch reicht.
Ja, der Einsturz des Südturms wird ja auch von beiden Brüdern festgehalten, glaube ich, weil irgendwann ist Gedeon ja auch auf der Straße und sucht nach seinem Bruder, weil er wusste, dass der irgendwie da in der Gegend sein muss. Und es war ja total staubig überall nach den beiden Türmen. Nachdem die beiden Türme eingestürzt waren. So. Und auch immer wieder so, dass sie die Kamera so umdrehen, nach hinten kippen um 90 Grad, um die Linse mit dem T-Shirt sauber zu machen. So, das ist ja, haben sie ja alles nicht rausgeschnitten.
Stimmt.
So, um da gar nichts zu verkünsteln. So. Und das finde ich stark an dieser Doku. So, das soll einfach ein völlig unverfälschter Blick auf diesen Tag sein. Und das ist es ja auch im Endeffekt.
Ja, also was mich betrifft, eine der besten Dokumentationen, die ich gesehen habe, jetzt unabhängig vom 11. September. Ja. Und es gibt wirklich sehr viele gute Dokumentationen. Die hier ist definitiv bei mir in der Top 10 drin.
Mhm.
Einfach aus den von dir gerade genannten Gründen. Ne?
Ja.
Authentizität. Also es bringt einem, also näher, um ein Verständnis dafür zu bekommen, was da an Chaos plötzlich los war, was da hautnah im World Trade Center, also in der Eingangslobby, was da los war. Einen ungeschönteren, authentischeren Blick darauf kriegt man nicht.
Einen einzigen gibt's. Ich weiß nicht, wie irgendjemand oder irgendetwas hat die ungeschnittenen Aufnahmen von Jules Gedeon geleakt auf YouTube. Das heißt so, also in der Lobby, da sind sie irgendwie, weiß ich nicht, in der Doku 25 Minuten vielleicht oder so, aber irgendjemand hat das ungeschnittene Filmmaterial geleakt. Das dauert irgendwie anderthalb Stunden oder so. Da gibt es noch mehr Menschen, die auf dem Vorplatz aufschlagen und so weiter und so fort. Also deswegen Content-Warnung.
Du meinst die Leute, die die sich nicht mehr anders zu helfen wussten eventuell aus den Stockwerken über dem Einschlagspunkt des Flugzeugs rausgesprungen sind.
Ja.
Ja.
Sowas gibt es
ja zu sehen. Das nimmt in dem Film auch so einen sehr erinnerungswürdigen Teil ein, wie das inszeniert ist, ne? Also dieses Knallgeräusch erst, was zunächst immer zu hören ist, ne? Und dann fragt er ja, glaube ich, oder im Off wird es, glaube ich, erklärt. Also ist auch schwer, jetzt das wiederzugeben. Ohne da jetzt künstlich Spannung aufbauen zu wollen, aber schaut es euch an. Auch wenn der Niklas, der sagt jetzt Content-Warnung, was ja auch richtig ist, ist schon kann schon verstörend sein auf den einen oder anderen in dem Moment, ohne da jetzt was explizit zu sehen. Zwei Filmemacher, die Teil der Crew geworden sind, ne, wenn man so will. Ich habe auch noch so diesen Eindruck, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, ein paar Jährchen länger her, dass ich den Film gesehen habe, aber die sind, glaube ich, durch den 11. September, die blicken da ja, die Schlussnote ist sehr melancholisch und die blicken auch sehr auch so auf diesen Film zurück und auf die Zeit. Ich glaube, die sind ein bisschen zu einem Teil dieser Feuerwehrtruppe geworden dadurch. Das hat die irgendwie zusammengeschweißt. Ich glaube, den Feuerwehrleuten, denen war die Wichtigkeit dessen, dass sie da ein Kamerateam dabei haben oder Kameraleute, war denen auch so halbwegs bewusst. Und die haben sich gedacht, okay, klar, nehmen wir die jetzt mit. Die dokumentieren hier eben diese Zeitgeschichte, ne, für die Nachwelt. Und wir probieren die. Die hätten ja auch sagen können, nee, du stehst mir hier im Weg rum oder so. Und ja, so ist es. So ist es halt, ne? Ja, man kann hier von im, wenn man sowas jetzt wirklich dreht, und ich meine, klar, man spricht ja hier von sowas auch von Reporterglück, ne? Dass dir quasi die Geschichte irgendwie vor die Füße fällt. Und also wenn es jetzt um Nachrichten geht und so, aber ja, in dem Fall war das halt so ein Weltereignis. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen, der dreht öfter mal Feuer und Flamme, ne? Mhm. Falls ihr das was sagt. Ja. Das ist ja auch bei dir in der Gegend, wird das ja produziert meistens.
Ja.
Der sagte, die sind da 3 Monate. Krass. Die sind da 3 Monate, 24/7. Mit einer relativ großen Crew. Ich glaube, die Rede war von 40 GoPros, die er da immer managt und verbaut.
Mein Gott.
Dass sie bloß nichts verpassen, ne?
Heftig.
Und ja, ich habe da die erste Staffel von gesehen. Das ist schon sehr, ja, geht schon an die Nieren auf jeden Fall. Diese im Einsatz mit der Feuerwehr, ja. Genau. Jo, also Dokumentation, World Trade Center, World Trade Center, sage ich schon, 11. September. Helf mir nochmal bitte mit dem Beititel.
Die letzten Stunden im World Trade Center.
Die letzten Stunden im World Trade Center, ja, da ist es nochmal. Also es ist etwas schwer, den Film zu finden. Ihr müsst schon diesen ganzen Titel eingeben und dann könnt ihr den bei YouTube gucken. Ich habe auch eben nochmal nachgeschaut. Jules und Gideon Naudet, also Now Dead, wenn ihr die beiden eingibt, dann findet ihr den Film auch, ja.
Jo.
Genau. Die haben auch noch ein paar andere Sachen gemacht, habe ich gesehen, tatsächlich. Nochmal ein Film, der so ein Titel, 13. November, Angriff auf Paris, ja, das hatten sie auch. Oder ja, 2022.
Über die Geschichte im Bataclan.
Ach so, über die Geschichte in Bataclan, ja.
Netflix, hab ich, glaub, bei ich Netflix sogar, könnt ihr das sehen.
Dann habe ich das gesehen. Habe ich gesehen, ja.
Ja.
Ich glaube, ohne zu wissen, dass es von denen ist, ja.
Ja.
Ah, das ist natürlich krass. Ja. Aber, genau. Das wäre hier so der nennenswerteste Dokumentarfilm, könnte man sagen. Jetzt stehe ich kurz auf dem Schlauch. Ach so, Michael Moore wollte ich, genau. Michael Moore hat beispielsweise 2004, hat er ja auch eine Dokumentation rausgebracht namens Fahrenheit 9/11. Mhm. Wobei Michael Moore beschäftigt sich ja, wenn man so will, alle 10 Jahre immer so ein bisschen mit der amerikanischen Gesellschaft, mit der amerikanischen Innenpolitik, mit der amerikanischen Außenpolitik und gibt ja dann immer so ein, ja, so ein Status quo mit seinen Filmen vor sich und guckt sich das halt so 10 Jahre an und sagt, wo waren wir früher, wo sind wir jetzt, ne? Er ist, glaube ich, irgendwie so in den 60ern, 50ern, 60ern groß geworden als Kind und vergleicht das dann ja oftmals in seinen Filmen tatsächlich auch, ne? Wie war die Gesellschaft damals? Was konnten sie sich irgendwie als vierköpfige Familie leisten oder dreiköpfig, ich weiß jetzt nicht, ob er Geschwister hatte. Sein Vater hat irgendwie bei Ford gearbeitet oder das Werk von Ford war irgendwie bei ihm im Ort und Flint hieß, glaube ich, der ist oft, dreht er da in seinem Heimatort in Flint, genau. Und ja, das ist so das Hauptthema oder so die Hauptmission von Michael Moore seit Bowling for Columbine, würde ich sagen, für den er übrigens auch einen Oscar bekommen hat, ja. Und bei Fahrenheit 9/11, da gab es, glaube ich, die Goldene Palme, wenn mich nicht alles täuscht. Ja.
Ja.
Und ja, da guckt er sich eben die amerikanische Gesellschaft kurz nach 9/11 an. Der anstehende Einmarsch im Irak ist, glaube ich, großes Thema gewesen. Ist auch schon ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Aber ist halt auch so. Es ist halt auch so ein Kapitel aus dem Ganzen, ne, muss man sagen. Er nimmt sich da immer so einen Bereich und analysiert den eben so. Oder ein Zeitraum, einen ganz speziellen, ne? Mhm. Das kann halt auch schon, sobald sein Film rauskommt, kann das vielleicht auch gar nicht mehr ganz aktuell sein. Weil wenn mich nicht alles täuscht, beginnt der Film sogar mit den Wahlen von Al Gore. Al Gore und George Bush. Diese Thematik mit der Stimmenauszählung, dass da wohl nicht alles mit rechten Dingen zuging, dass Al Gore eigentlich gewonnen hätte und ja, er baut dann schon so eine kleine George-Bush-Kritik halt mit ein, ne? Also Michael Moore galt ja auch lange Zeit als George-Bush-Kritiker oder so einer der größten George-Bush-Kritiker und
ja, ich meine, er hat Fahrenheit 9/11 gedreht, um die Wiederwahl von Bush zu verhindern.
Also. Ja, ne? So war das. Ja, okay.
Ja.
Findet halt auch viele Verbindungen irgendwie der Bin Laden-Familie zur amerikanischen Regierung oder von Teilen der Bin Laden-Familie. Ich erinnere mich noch an so einen Part in der Doku, dass es dann hieß, kurz nach 9/11 wurden die Bin Laden-Familienangehörigen noch aus den USA rausgeflogen und so. Und es gibt dann so Szenen, dass er vor dem amerikanischen Senat irgendwie auf Abgeordnete zugeht und fragt, hey, haben sich eure Kinder schon freiwillig gemeldet, um im Irak einzumarschieren und so, ne? Also der macht dann schon gut Stimmung eigentlich, ne? Und guckt halt, ob die harte Arbeit quasi nur am einfachen Volk hängen bleibt oder ob das halt auch so die Privilegierten irgendwie betrifft, ne? Also seine Filme sind schon sehr kritisch, ja, doch, gegenüber der Regierung und eben, ja, wie in dem Fall Michael Moore, George Bush, wie du gerade schon gesagt hast, ne, seine Wiederwahl zu verhindern. Ja. Habe ich aber auch noch gut in Erinnerung. Ich weiß nicht, zuletzt hatte ich sogar noch Fahrenheit 11/9 gesehen. Das war dann der Nachfolger, der dann quasi so diese Donald-Trump-Ära einläutet.
Mhm.
Da gab es auch viele interessante Enthüllungen. Da hat er aber auch kein gutes Wort über Obama verloren, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Also da hat er auch gut Obama einstecken lassen. In der einen oder anderen Sache. Ich glaube, Obama hatte auch da so einen Wasserskandal. Das war auch wiederum in seiner Heimatstadt Thema, dass da das Trinkwasser verseucht war und die Regierung nichts davon wissen wollte. Und selbst Obama sich eingeschaltet hat und dann diese berühmte Szene, wie Obama, glaube ich, bei einer Pressekonferenz so einen Schluck von diesem Wasser trinkt und so. Ne? Das wurde ihm, glaube ich, auch im Nachhinein sehr negativ ausgelegt. Ja. Aber genau, Fahrenheit, um wieder zurückzukommen, Fahrenheit 9/11, der beschäftigt sich tatsächlich mit diesen ganzen innenpolitischen Auswirkungen. Ach genau, Patriots Act ist, glaube ich, noch so ein Thema, ne? Quasi der Gesetzesentwurf, der dann eben viel so innen- und außenpolitisch für die USA geändert hat, was auch die Spionage oder das Ausspionieren des eigenen Volks betrifft und so, ne?
Ja.
Ja, also der hat da schon die richtigen, also ich sag mal so, mit seinem Film trifft er schon die richtigen, so.
Ja, doch, auf jeden Fall.
Ja. Fühlt sich nicht so an wie bei anderen Filmemachern, fühlt sich das nicht so an wie eine Verschwörung, sondern schon eher wie journalistisch aufgearbeitet, ne? Viele Experten befragt, viele Senatoren, Abgeordnete befragt, ja.
Jo.
Ich weiß nicht, wie der Film halt heutzutage funktioniert. Ich glaube, der ist ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also klar gibt es viele interessante Enthüllungen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der so teilweise aus der Zeit gefallen ist, ja.
Ja, Michael Moore.
Michael Moore, speaking of Verschwörungstheorien, ne? Hatten wir eben auch gerade kurz besprochen. Loose Change, ne? Ist auch so ein Ding, was Loose irgendwie, Change, ja. Vor 15, 20 Jahren so schon auf YouTube rumgegeistert ist, so sagt euch vielleicht auch was, ist so die bekannteste Verschwörungsdoku zum Thema 9/11, ja.
Ja. Hast du das immer geglaubt, was sie da gesagt haben?
Ja, schon. Das klang für mich eine sehr lange Zeit sehr schlüssig, auf jeden Fall, ja. Bis ich dann auch mal das, also tatsächlich die andere Seite mir habe erläutern lassen und dann festgestellt, so, okay, das klingt aber auch sehr schlüssig. Das ist, ja. Nur weil ich eine Wahrheit präsentiert bekomme, heißt es nicht, dass es andere Möglichkeiten gibt, ja.
Ja, das stimmt schon, ja.
Ja. Und ich weiß noch so, dass als ich viele Jahre oder wenige Jahre nach 9-11, als ich da zum ersten Mal eine Doku darüber gesehen habe, wie das denn jetzt wirklich, also wie es dazu kam, dass diese Gebäude eingestürzt sind, ne? Dann hat das schon für mich Sinn gemacht, ohne Verschwörungstheorie. Und die Verschwörungstheorie, die sagt dann quasi genau das Gleiche, nur eben, dass da irgendwie Sprengstoff im Spiel war, ne? Dass das Gebäude natürlich schon vorher irgendwie präpariert wurde. Viele Wochen vorher. Ja, was wahrscheinlich ziemlich großer Bullshit ist. Ja. Es sind viele krasse Zufälle, aber ja.
Ich hab da auch teilweise. Also manche Sachen fand ich schon sinnvoll, zum Beispiel so wie, es ist vorher oder nachher noch nie ein Gebäude mit so einem Stahlskelett, Korsett, was auch immer, nur durch einen Brand eingestürzt.
Stimmt.
Ja, aber dann wiederum haben sie dir auch so Geschichten gezeigt wie, ja, auf diesem Kamerastativ, also dieses Kamerastativ, was auf dem Empire State Building stand, das World Trade Center gefilmt hat, hat schon irgendwie 10 Sekunden vorher geschüttelt, ist schon geschüttelt worden, bevor die Türme eingestürzt sind. Dann denkst du, ja, okay, dann ist halt ein Kameramann da über das Stativ gestolpert, was weiß denn ich, ey.
Ja,
und dann mit dem World Trade Center. Ja, oder so. Du bist Kameramann, du weißt selber, dass sowas möglich ist, ey.
Das ist ja, was soll das heißen, dass da vorher es eine Erschütterung gab und dann ist das so diese Bild- und Tonverzögerung oder was soll das?
Ja, irgendwas mit einer Druckwelle, die schon da ankam, bevor die Türme eingestürzt
sind.
Ach so,
eine Druckwelle.
Blablabla.
Okay.
Ja. So ein Quatsch eben. Und ja, ich kann mir auch schon vorstellen, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass das CIA nichts davon wusste im Vorhinein. Weil ganz ehrlich, sonst hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sie schon während die Türme noch gebrannt haben, schon alle Verdächtigen hätten aufzählen können. Also irgendwas war da schon komisch, so. Ich meine, klar gibt es auch Passagierlisten und so, aber dass die jetzt willentlich und wissentlich diesen Angriff haben geschehen lassen, nur um Grund zu haben, um irgendwie Krieg gegen den Iran auch noch zu führen, der eigentlich, hat der Iran damit zu tun, ja, komisch alles.
Na, die Gründe hätten sich wahrscheinlich auch so aus dem Arsch gezogen. Ne?
Ja, haben sie ja.
Ja, wobei mir fällt gerade auch noch was ein, ne? Dieser Pass von Mohammed Atta, der ja einfach so völlig intakt auf dem Boden gefunden wurde, ne?
Ja,
das stimmt. Anscheinend durch den Feuerball, das ist ja auch so Teil des offiziellen Untersuchung, dass sein Pass einfach gefunden wurde. Intakt, ja.
Das ist ja Schwachsinn.
Und siehst du, Loose Change zitiert ja da auch wieder die 9-11-Doku, ne? Da ist ja dieser Feuerwehrmann, der sagt, irgendwie das größte Stück von einem intakten Gerät, das er identifizieren konnte, war irgendwie so ein kleiner Teil von einem Telefon.
Das war Tastatur eines Telefons, ja.
Die halbe Tastatur eines Telefons, haben sie ja aus der 9-11-Doku rausgeschnitten und benutzen das bei Loose Change, diesen O-Ton. Ja,
dafür haben sie auch verklagt worden.
Ach, sind sie dafür verklagt worden?
Weil sie nicht die Erlaubnis dazu hatten. Ja.
Ja. Und das ist dann schon so der Vergleich, ne? Dann nimmst du irgendwie quasi eine Quelle, die als seriös und authentisch gilt, ne?
Ja.
Im offiziellen O-Ton. Ja. Und das soll dann quasi schon der Gegenbeweis sein. Ja, das bedeutet einen Scheiß.
Ja.
Also es kann natürlich per Zufall, es kann aber auch einfach so gewesen sein, ey, wir wussten hundertprozentig, dass das Mohammed Atta war, uns fehlte aber nur für diesen Untersuchungsbericht der hieb- und stichfeste Beweis und dann haben wir eben seinen Pass genommen und da irgendwie fadenscheinig gefunden oder mutmaßlich gefunden auf der Straße, nur um was Vernünftiges in den Bericht reinzuschreiben, ja, ob das so, ja. Da kann sein, dass da ein CIA-Mitarbeiter Scheiße gebaut hat. Aber ob das gleich eine Verschwörung ist, weiß ich nicht. Ne? CIA oder FBI, was weiß der Geier, was für eine Behörde da jetzt tätig war, ne, um das aufzuarbeiten.
Ja.
Aber ja. Also ich sehe da nicht so diese. Ich habe da nicht so die krassen Zweifel wie bei JFK beispielsweise, ne?
Mhm.
Da ist ja auch die Aufarbeitung noch nicht ganz abgeschlossen. Oliver Stone, zu dem wir jetzt auch gleich kommen werden, der hat sich ja dem Thema sehr krass angenommen, also JFK, auch noch vor 3 Jahren quasi mit seiner Dokumentation.
Ach ja.
Der hat noch mal eine Doku gemacht zu seinem Film von 93, 94.
Hieß der Dallas?
Nee. Also JFK, Tatort Dallas der Film, der auch sehr gut ist. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre später, die Akten wurden ja freigegeben. Oliver Stone hat sich mit seinem Team diese Akten angeguckt. Hat dann quasi Dinge gefunden, die Zweifel an der Geschichte, die Regierung damals präsentiert hat, die Zweifel daran eigentlich nur bestärkt, ne, dass das nicht so abgelaufen ist, dass nicht Lee Harvey Oswald der einzige Schütze war und so weiter. Mhm. Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube auch nicht, ob da jetzt Dick die Regierung mitgesteckt hat und Lyndon B. Johnson das selbst angeleiert hat, weil der war ja Vizepräsident, ne? Also, dass das quasi in der höchsten Reihe der Regierung losgetreten wurde, das weiß ich nicht genau. Aber es ist nicht so, wie uns das verkauft wurde. So, Punkt. Bei 9-11 weiß ich nicht genau. Vielleicht wurde es auch besser vertuscht. Aber jetzt kommen wir echt voll in den Verschwörungstalk.
Da wollen wir gar nicht rein eigentlich. Nee.
Nein, nicht unbedingt. Zumindest nicht an dieser Stelle. Ja. Wir waren bei Oliver Stone und der hat sich nämlich dem Thema 9-11 auch angenommen und hat 2006 schon einen Film rausgebracht namens World Trade Center.
Ja.
Und du hast ihn gesehen, das ist aber auch schon ein bisschen her, ne? Mit Nicolas Cage.
Meinem Namensvetter.
Deinem Namensvetter, der hat sich bei dir bedient, ne? Ja.
Ist so.
Genau, der spielt hier den Feuerwehrmann. Michael Peña spielt einen Polizisten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Wir haben
Polizisten.
Ach, sind alles Polizisten?
Ja, das sind alles Polizisten. Ja.
Aber Nicolas Cage ist Feuerwehrmann, oder?
Nee, der ist Polizist, der trägt aber irgendwann so eine Uniform.
Wirklich?
Ja, also guck mal, das ist so. Das sind alles so Bullen und die arbeiten für die Port Authority Police.
Mhm.
Sondern stehen sie da alle in ihrer Wache. Und sehen das im Fernsehen, was da passiert. Und dann kommt irgendwann Nicolas Cage rein und sagt so, ja, ey, Leute, ne, wir müssen da mal hin, nicht? Ich sammle Freiwillige. Und dann melden sich halt 3 Leute, unter anderem Michael Peña. Und die wollen dann halt in die Türme rein, um mit beim Evakuieren mitzuhelfen.
Und schmeißen sich dann Feuerwehrklamotten über, sozusagen.
Die sind dann in so einer Shoppingpassage zwischen den Türmen, also unter den Türmen, die gab es ja da so unterirdisch. Um sich da diese ganze Schutzausrüstung zu holen, unter anderem Helme und Atemmasken und so und wahrscheinlich auch feuerfeste Kleidung, aka Feuerwehrklamotten. Und während sie noch diese Sachen sammeln und sich gerade anziehen, stürzt aber schon der Südturm ein. So, und dadurch werden sie dann halt da unten eingeschlossen.
Und das ist auch schon die Hauptprämisse des Films, ne? Wie die, soweit ich das weiß, wie sie quasi verschüttet sind, ne?
Ja. Ja, das ist tatsächlich, also ich habe das nicht mehr genau in Erinnerung. Der Film geht, glaube ich, ungefähr 2 Stunden. Ein bisschen länger sogar, sehe ich gerade. Und ich könnte schwören, davon sind bestimmt 70 Minuten, wie die da verschüttet sind.
Ah ja.
Vielleicht sogar 80. Ja, das.
Also auf IMDb, der Plot, der ist ganz kurz hier beschrieben. 2 Polizeibeamte der Hafenbehörde werden unter den Trümmern des World Trade Center verschüttet. Punkt.
Ja.
Das ist so.
Ja.
Womit der Film den Spannungsbogen quasi aufbaut.
Ja.
Was ich jetzt nicht mehr in Erinnerung habe, ist der Film, basiert das auf einer wahren Geschichte? Ist das?
Ja.
Ja, ne?
Die gab es, die sind verschüttet worden, die wurden dann irgendwie nach 13 respektive 23 Stunden oder so gerettet.
Ah.
Es gab nur 20 Leute, die gerettet wurden und die beiden waren nur 18 und 19.
Krass.
Ja, die hatten schon wirklich Glück. Verdammtes Glück.
Also der berühmte Fall von Helfern, die selbst Hilfe brauchen, ne?
Ja.
Selbst gerettet werden müssen, so.
Ja. Ja. Ja, die sind dann ja nachher auch als Helden verehrt worden. Ich glaube, die haben sogar noch die Medal of Honor bekommen und so. Ja, das ist schon krass. Also ich weiß jetzt deswegen, ich habe das leider schon relativ lange her, die Story habe ich noch drauf, aber ich kann jetzt nichts mehr zur Stimmung sagen, so ob der Film auch pathetisch war oder ein bisschen melodramatisch und so, das weiß ich jetzt tatsächlich leider nicht mehr.
schon viele, viele Jahre her, da lief der mal im Fernsehen, dann bin ich darauf hängen geblieben, weil ich das erkannt habe. Ich dachte, ach krass, das ist der Oliver Stone-Film. Ja. Und es war dann tatsächlich schon der Part. Es spielte irgendwie immer im Wechsel zwischen, wir sind bei Michael Peña, der ist verschüttet, dann sind wir wieder bei Nicolas Cage, der verschüttet ist. Ich weiß gar nicht, ob sie sich gegenseitig auch miteinander kommunizieren konnten oder ob sie ein Handy gefunden hatten.
Die waren in ein so einer Bubble, ja.
Ah.
Die waren in ein so einer Bubble, aber so ein paar Meter voneinander entfernt. Der eine war noch ein bisschen oder ziemlich tiefer als der andere, deswegen ist der eine ja auch nach 13 Stunden freigekommen, der andere erst nach 23 so.
Mhm.
Ja, ja. Aber es war so, hauptsächlich, also es war so eine Parallelmontage quasi zwischen denen, die da verschüttet sind und den Familien draußen, wie die darauf reagieren, sodass ihre Männer, Väter, was auch immer, vermisst werden.
Mhm.
Ja.
Genau. Ja, und wahrscheinlich den Helfern, ne, die über ihn
genau,
versuchen.
Ja. Da war noch so ein dritter Typ dabei, der war zu Anfang noch frei, sag ich mal in Anführungszeichen. Also innerhalb dieses Trümmerfels, dieser Trümmerbubble. Und der hat dann versucht, die beiden zu befreien. Er hat es aber nicht hinbekommen. Und dann ist der Nordturm kollabiert. Und daraufhin ist er dann auch so verschüttet gewesen, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Dann hat er noch einen Schuss abgegeben mit seiner Knarre, um darauf die aufmerksam zu machen. Und ist dann kurz danach gestorben. Also der ist dann von den Trümmern des Nordturms so beschädigt worden, aber verletzt worden, dass er gestorben ist.
Ja. Seine körperliche Hülle wurde beschädigt.
Richtig. Körperliche Integrität.
War das zufällig John Bernthal? Ich sehe gerade, der spielt auch mit.
Der spielt mit, aber wen spielt er denn jetzt nochmal? Aber das habe ich gerade auch nochmal geguckt. Nee, der war glaube ich, nicht mit verschüttet. Nee, das
egal, ja. Ich dachte,
aber das war so ziemlich der Anfang seiner Karriere. Ich wusste auch gar nicht, was der da mitspielt.
Stimmt, das ist noch sogar noch ein paar Jahre vor Walking Dead, ja.
Ja.
Ich hab. Aber man täuscht sich da auch oft. Ich denke mir auch immer so, John Bernthal, als ich ihn zum ersten Mal in The Walking Dead gesehen habe, dachte ich mir so, ich kenne den ja von irgendwo her. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass ich ihn nur aus The Walking Dead kannte, wahrscheinlich.
Ah, ja.
Oder vielleicht parallel in irgendeinem anderen Film schon mal gesehen, ja. Aber ja, so ist das irgendwie häufig mit Darstellern. Ja, was würdest du sagen? Kann man den gucken? Ich meine, das ist immerhin, ne, die Oliver Stone-Filme, die können eigentlich schon was. Hier könnte man schon sagen, auch, ja, ist halt so, der Film, der musste halt sein, ne? Das amerikanische Volk brauchte diesen Film. Und ich weiß noch, als der damals rauskam, dass der ja schon so eine Atmosphäre geatmet hat, sage ich mal, dass der schon so angepriesen wurde als die World Trade Center Verfilmung. Und wir dürfen nicht vergessen, das war gerade mal 5 Jahre nach den Anschlägen. Ich fand das, glaube ich, 5 Jahre danach habe ich das persönlich, glaube ich, auch noch nicht alles verarbeitet. Wir haben das ja alles live am Fernsehen miterlebt und konnte es immer noch nicht glauben und ich weiß noch, es fühlte sich irgendwie noch ein bisschen zu früh an, so einen Film zu haben, dass da so ein Film rauskam. Ich war sehr neugierig, weiß ich noch, aber dann kamen auch so die ersten Kritiken und es war gar nicht so dieses riesige Meisterwerk, sondern irgendwie so ein, ja, pathetisch, patriotischer Film, der irgendwie die Gesellschaft aufbauen soll, aber nicht, um hier irgendwie eine moralische, wichtige Message zu hinterlassen, ne?
Ja. Also der Film ist, glaube ich, sogar relativ kontrovers. Also dass dieser Film entstehen würde, ist, glaube ich, sogar kontrovers aufgenommen worden, weil wie du schon sagtest, es waren gerade mal 5 Jahre.
Mm.
Der Irakkrieg hatte im Grunde gerade erst angefangen. So, da war die Wunde noch ziemlich frisch.
Stimmt.
Die haben nicht mal in New York gedreht.
Oh.
Die haben nicht mal in New York gedreht, weil sie nicht wollten, dass die New Yorker, dass die Wunde direkt wieder aufgerissen wird. Die haben irgendwo in Kalifornien, glaube ich, gedreht. Da haben sie dann so eine Art Ground Zero 2.0 Set aufgebaut. Obwohl es den Ground Zero damals ja sogar noch gab, so in der Form.
Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja, ja, doch, gab es. Ich bin 2007 am Ground Zero gewesen, da war das noch eine Baustelle.
Wollte ich gerade sagen, es gab noch nicht diese Gedenkstätte dann und
nein,
so, ne?
Nein,
ja.
Die gab es erst sehr viel später.
Stimmt, allein die Aufräumarbeiten haben doch so lange gedauert,
das
ne?
Hat irrig lange gedauert, ja.
Ja.
Also Monate, 4, 5 Monate oder so hat das gedauert. Ich meine, zu Anfang sind die auch sehr, sehr langsam vorgegangen, weil die ja noch alle die Hoffnung hatten, da nochmal irgendjemanden rauszufischen.
Ja.
bis denen dann irgendwann klar war, so ganz ehrlich, ist es jetzt 2 Wochen her, da kann kein Mensch mehr drin sein. So. Und dann sind sie, glaube ich, erst mit so richtig schwerem Geräte angerückt.
Was hast du gesagt, wie viele Leute wurden rausgeholt?
20.
20 sogar, ja.
20 nur, ja. Ja, nur, ne, ich meine.
Ja, oder, ja.
Das war ja auch so ein Verschwörungsding, ne? Wie kann das denn sein, dass die Twin Towers so, noch so leer waren, bla. Na gut, es war halt 8:45 morgens, ne? Mein Gott.
Ja.
Selbst die Amis sind da vielleicht noch nicht schon unbedingt auf der Arbeit. Na jedenfalls, ja, ich weiß, was du meinst, ne? Also der 5 Jahre war relativ früh und dann war es, wie gesagt, also es, heutzutage wäre das, glaube ich, so ein Amazon Prime oder so ein Netflix-Film, ey. Das wäre nicht mal so ein Cinematic Release. Das müsste aber jetzt nicht als so gut in Anführungszeichen in Erinnerung. Das ist so krass. Aber ich hatte damals das Poster in meinem Zimmer hängen, weil ich war ja damals so ein richtiger Freak.
So ein US Army, USA Fan.
Nee, so ein World Trade Center Fan tatsächlich.
Ach so.
Ich hatte alles in meinem Zimmer voll mit diesem Gebäude hängen, so überall so Poster und so. Ja. Ich habe die sogar alle noch irgendwo rumfliegen.
Aber nicht, also von diesem Film oder von...
Nee, von dem Gebäude tatsächlich.
Ach so, okay.
Ja.
Ja, das Poster ist auch gar nicht so schlecht, ne? Diese 2 Säulen, die da so sind und die 2 Typen. Dieses, meinst du dieses Poster, was ja bei IMDb ist?
Ja.
Da steht es ja auch fett drüber. A true story of courage and survival. Ja. Ja, vielleicht werde ich mir den auch nochmal angucken, wenn er mir den irgendwann mal... Ja, ist gerade
bei Netflix.
Ist sogar bei Netflix.
Ja, das ist bei Netflix, ja.
Ein Film, der auch 2006 rauskam, auch sehr prominenter Regisseur Paul Greengrass, der hat United 93 2006 auf die Leinwand gebracht. Für diejenigen, die es nicht mehr auf dem Schirm haben, also es gab ja das Flugzeug, was in den Nordturm, das Flugzeug, was in den Südturm eingeschlagen ist, plus das Flugzeug, was ins Pentagon eingeschlagen war und zudem noch das Flugzeug, welches entführt wurde und bei dem die Insassen die Kontrolle über das Flugzeug zurückerlangt haben. Also für die jüngeren Zuschauer, ne? Vor 9/11 gab es keine Sicherheitsvorkehrungen, wenn man so will, ne? Was so Flüge anging, sowohl international als auch national. Die Kabine war offen, du bist bis 2001 bist du mit einem Messer ins Flugzeug reingekommen, wenn du es richtig versteckt hast.
Ja.
Wahrscheinlich sogar mit einer Schusswaffe oder mit einer Bombe, was man sich heutzutage überhaupt nicht vorstellen kann. Ne? Aber so ganz grob gesagt, ohne jetzt einzelne Flugverordnungen zu kennen, wenn du es geschickt gemacht hast, wärst du mit einer Bombe in ein Flugzeug reingekommen und du hättest dir ohne Probleme, so wie die Attentäter von 9/11, hättest du dir ohne Probleme Zugang verschaffen können zum Cockpit.
Hm.
Ist doch so, oder? So war das.
Ich war damals noch relativ jung, aber so hört man ja.
Ja, so hört man, dass es so war. Ich bin damals auch noch nie vorher geflogen, aber das war, glaube ich, auch so... was soll ich sagen, der Skandal, keine Ahnung, warum die Sicherheitsvorkehrungen so lasch waren, aber vielleicht gab es auch nicht so krasse Durchleuchtungsgeräte an Flughäfen.
Ich sag dir warum.
Ja.
Genau aus demselben Grund, warum es vor dem Sinken der Titanic nicht genug Rettungsboote gab. Die Menschheit lernt immer nur aus Katastrophen dazu.
Ja, das dazu wäre ich auch gleich gekommen.
Ja.
Das stimmt. Ich bin jetzt auch... ich habe schon ein bisschen Lebenserfahrung, nicht so viel wie andere Menschen, aber das habe ich schon gecheckt, ey. Das irgendwie lernt die Menschheit echt nur aus Katastrophen. Das ist schon seltsam, ja.
Ja.
Aber das erlebe ich, soll ich dir mal was sagen, das erlebe ich auch an Filmsets, an Fernsehsets. Die müssen erstmal viele Beteiligte merken, dass irgendwas scheiße ist, bis man das dann am nächsten oder beim nächsten Dreh besser machen kann.
Ja.
Dadurch, dass es schlecht läuft, weißt du so, das ist so im ganz Kleinen bis hin zum ganz Großen, vor ein paar Jahren hatten wir ja auch die Diskussion, was machst du denn jetzt eben mit diesem, mit Piloten, die eben dann auf die Idee kommen, weil sie Selbstmord begehen wollen, das ganze Flugzeug gegen den Berg ja, gegen den Berg zu steuern. Mhm. Also was machst du da in dem Fall? Ne? Das ist ja immer noch ein großes Thema für die Airlines und sie haben es noch nicht geklärt. Erinnerst du dich von vor ein paar Wochen, das Flugzeug, was, glaube ich, in Indien irgendwo gestartet ist und kurz nach dem Start abgestürzt? Da sind die Ermittlungen auch noch nicht sich nicht einig, ob es ein technisches Versagen war oder ob der Pilot da ob das ein Fall von gemeinschaftlichem Suizid ist.
Mein letzter Stand war, dass der Pilot da mit zu schaffen hatte.
Tatsächlich, ne? Ja. Dass er das verursacht hat, dieses Unglück. Ja.
Ja.
Also erst hieß es ja, irgendwas war nicht richtig mit den Landungsklappen oder mit den Startklappen oder ich weiß nicht was. Und dann hieß es danach anhand der Auswertung der Stimmenrekorder, dass das wohl auch beabsichtigter Absturz war, ja. So, und ich war an dem Punkt, Flug 93, genau.
Genau.
Ja. United 93, der Film von Paul Greengrass. Hier haben wir ja auch so eine Art Parallelhandlung zwischen den Ereignissen im Flugzeug und eben der Crew, der Fluglotsen. Und ich muss sagen, ich habe den Film erst letztes oder vorletztes Jahr zum ersten Mal gesehen.
Mhm.
Siehst du, das war auch, der hat mich komplett abgeturnt. Ich wollte irgendwie nichts über diese schnelle, reaktionäre, filmische Aufarbeitung über 9-11. Das war für mich mehr so Effekthascherei, als dass es irgendeine Substanz haben könnte. Mhm. Und stellt sich heraus, United 93, der hat eine Menge Substanz, würde ich sagen. Und ja, das ist so, ich lese mal kurz vor, die Rekonstruktion des Fluges United Airlines 93, der von Passagieren gegen die Entführer aufgebracht wurde und in Pennsylvania abstürzte. Genau, und der hat auch eine sehr oder relativ dokumentarische Inszenierung. Ich müsste gerade mal schauen, aber ich glaube, der hat auch gar nicht so die Stars, die jetzt da mitspielen.
Nee, gar nicht.
Nö, ne? Sind alles No-Names eigentlich, zumindest für mich.
Ja.
Das Drehbuch ist auch von Paul Greengrass. Ich meine, bei den Fluglotsen kam der ein oder andere Darsteller, den man irgendwie kannte, aber wenn ich das hier so sehe, nee, es sind alles irgendwie amerikanische Darsteller. Nee, kenn ich keinen. Den hast du wiederum nicht gesehen, oder? Hast du den gesehen?
Flug 93?
Ja.
Hab ich damals mal gesehen, aber seit...
Hast du auch gesehen?
Ja,
seit... Wie hast du den in Erinnerung?
Ich meine, es wäre so gewesen, dass der schon fast dokumentarisch wirkte, hast du auch gesagt, ne? Weil
ja, ne?
Die Dialoge irgendwie, ja, die wirkten irgendwie so improvisiert schon fast, ne?
Ja,
das, ja. Das, genau.
Und ich muss auch sagen, der hatte auch, ja, Happy End ist jetzt das falsche Wort, aber er hatte so eine uplifting Message gegen Ende, ne? Dass er uns gesagt hat, ey, sich hier zusammenzutun und probieren irgendwie diese ausweglose Situation, aus dieser ausweglosen Situation rauszukommen, ist immer die richtige Entscheidung, weißt du? Quasi, auch wenn das unseren Tod bedeutet, das Ende bedeutet, hat Paul Greengrass das zumindest so inszeniert, dass er gesagt hat, ey, die Passagiere, die sich hier zusammentun und einen Plan schmieden und versuchen, die Kontrolle über das Flugzeug zurückzuerlangen, das war die richtige Entscheidung. Auch wenn das zum Ende geführt hat, war das immer die richtige Entscheidung. Und uns damit quasi gesagt hat, es ist richtig, sich aufzulehnen und nicht so dem Tod ins Auge zu blicken und das unausweichliche Schicksal zu akzeptieren, ne? Und das fand ich eigentlich auch sehr, sehr gut, mit so einer Note zu enden. Und klar, die ganze Inszenierung an sich, das ist sehr spannungsgeladen. Ich erinnere mich auch, wie die, das war auch sehr gut inszeniert, wie die Fluglotsen und auch die ganze amerikanische Flugsicherung, wie die das gar nicht gecheckt haben, dass da wirklich ein Flugzeug entführt wurde. dass die das gar nicht wahrhaben wollten, dass die das erstmal 8-mal double-checken mussten, bis sie es geglaubt haben, bis sie gesagt haben, ey, stimmt, ja. Das Flugzeug ist nicht nur zufällig irgendwie vom Kurs abgekommen, sondern das, die fliegen hier mit Absicht gerade Richtung, weiß ich nicht, Washington oder New York oder wo auch immer. Und ja. Das ist so im ersten Akt einer der wichtigsten und spannendsten Punkte gewesen tatsächlich, ne? Also die ganze Skepsis, die da wohl noch geherrscht hat, ne, als es hieß hier entführtes Flugzeug und Katastrophenfall und so, ja. Also ich kann den Film echt nur empfehlen, der ist auch öfter mal irgendwo im Streaming zu sehen und ja. Auf der anderen Seite eben dieses harte Schicksal der armen Leute, ja. Ja, und das sind jetzt halt so die von uns, ja, das sind halt so die Filme, die wir jetzt irgendwie zu dem Thema gesehen haben und ziemlich genau am Tag der Terroranschläge oder die Stunden während der Terroranschläge aufarbeiten. Ne? Es gibt halt noch eine ganze Reihe an Streifen, die und da kommen wir wirklich zu den spannenden Filmen, die sich ja so retrospektiv mit unserer Sicht auf Terror, mit unserer Sicht auf Sicherheitspolitik auseinandersetzen, das quasi so, ja, was wo der 11.9. Quasi so die Ursache dafür war, ne, und wie besonders die USA im Nachhinein mit Antiterrorbekämpfung umgegangen sind. Und da möchte ich gerne zwei Filme nennen. Zum einen The Report, das ist ja mich nicht alles täuscht, eine Amazon-Exklusivproduktion, Amazon-Film mit Adam Driver und Annette Bening. Und auf der anderen Seite natürlich Catherine Bigelows Oscar prämiertes, ja, Meisterwerk, würde ich jetzt nicht sagen, aber ein sehr, sehr guter Film, Zero Dark Thirty, würdest du sagen, das ist ein, also, ist das ein Meisterwerk? Ich weiß nicht.
Den habe ich ja gar nicht gesehen.
Ach so. Ja. Also es ist ein Thriller über die jahrelange Jagd auf Osama Bin Laden.
Ja.
Der ist so dreigeteilt. Am Anfang hast du eben so diese ganze Phase, nachdem sie im Irak einmarschiert sind, dass sie alle möglichen Leute oder auch in Afghanistan, ich weiß nicht, woher sie die Leute hatten, wo sie die festgesetzt haben. Auf jeden Fall haben sie einfach jeden, der irgendwas mit der Sache zu tun haben könnte, auch im allerentferntesten Sinne, haben sie jeden seine Menschenrechte entzogen und ihn erstmal gefoltert, ne?
Mhm.
Und genau, und der zweite Teil des Films, der behandelt dann eben, nachdem so diese ganze Phase des Folterns abgeschlossen war, nachdem das auch so ein bisschen an die Öffentlichkeit geraten ist, ist ja alles so ein bisschen ruhiger geworden. Und dann der letzte Part des Films zeigt so, okay, wie haben wir Osama tatsächlich gefunden und wie vergewissern wir uns, dass er wirklich in diesem Haus drinne ist und wie infiltrieren wir die ganze Hütte, ne? Wie kommen wir da rein, ohne dass es gleich einen Krieg gibt zwischen Pakistan und den USA, ne? So.
Ja.
Wie verschaffen wir uns Zugriff? Und der Film ist halt ultra spannend, ultra gut inszeniert. Jessica Chastain macht einen super guten Job. Sie ist halt die eine CIA-Mitarbeiterin, die bei der CIA, ich weiß nicht, ob das stimmt, die nichts anderes gemacht hat, als sich, seitdem sie von der Highschool rekrutiert wurde, hat sie sich um nichts anderes gekümmert, als Osama Bin Laden zu jagen.
Ach krass.
Nicht, dass sie sich das zur Aufgabe gemacht hat, sondern weil das einfach, ist ihr das so in Schoß gefallen. Und sie hat gemerkt, sie bleibt dran, sie bleibt einfach dran. Sie ist die Einzige gewesen, die anscheinend dran geblieben ist. Und sich halt auch nichts sagen lassen, ne? Ja. Und genau, ich habe auch dieses Jahr ist so eine dreiteilige Doku-Serie auf Netflix rausgekommen, die behandelt auch das nochmal. Ich glaube, die Figur, die von Jessica Chastain gespielt wird, die ist, gibt ja auch O-Töne in dieser Doku-Serie. Die Jagd auf Osama Bin Laden heißt, glaube ich, die Netflix-Serie, ja. könnt ihr euch gerne mal angucken. Und The Report ist quasi die Aufarbeitung dieser ganzen dieses Internierungsprogramms, wie das so genannt wird, ne? Also Gefangene, politisch Gefangene, die du dann nach Guantanamo Bay verfrachtest, ihnen dort auch die Menschenrechte wegnimmst, weil das ist ja kein amerikanischer Boden. Demnach haben die Gefangenen keine amerikanischen Rechte, ne? Auch Rechte, die für Gefangenen gelten würden. Und deshalb kannst du mit ihnen machen, was du willst, um es mal so ganz grob zu sagen. Und in dem Rahmen ist ja auch das Waterboarding erfunden worden sozusagen, ne? Oder ist populär geworden.
Ach, wirklich?
Das ist auch in dieser Doku, wird das ja auch so ein bisschen, in der Doku sage ich, in dem Film The Report wird das ja auch so angedeutet. Das waren so bekackte Psychologen, die da irgendwie von der amerikanischen Regierung mit an Bord geholt wurden. Also diese zwei Typen, die werden da auch namentlich genannt, die haben dieses ganze Foltermethoden haben die quasi sich ausgedacht und auch in welcher Reihenfolge, ne? Dass du erstmal, wie hat er das genannt? Unkontrollierte oder kontrollierte Verzweiflung oder so, die du dem Opfer vorgaukelst, ne? Dass er einfach keinen anderen Ausweg mehr hat. So, das ist das, was du den Leuten suggerierst, ja. Und Adam Driver spielt halt eben den Mitarbeiter von einer Abgeordneten, die, ich weiß nicht mehr, wie sie drauf gekommen sind, aber die Amis sind irgendwann auf den Trichter gekommen, dass da nicht alles mit rechten Dingen zuging. Ach so, genau, Abu Ghraib. Abu Ghraib war der ausschlaggebende Punkt.
Ah, ja.
Du erinnerst dich, ne, an die Fotos von Gefangenen mit Hundehalsbändern und so, ne? Das war, glaube ich, der Skandal, der da quasi auch so eine Senatsuntersuchungskommission beauftragt hat. Und das ist eben die Figur von Adam Driver, die das alles aufgearbeitet hat, ja. Was die CIA natürlich nicht wollte, ne? Also er hat da immer, musste da immer gegen die CIA-Mitarbeiter ankämpfen und auch gegen die Regierung, die das dann ja auch alles nicht wollten, dass das irgendwie ans Licht kommt, und spielte eine Menge Geld eine Rolle und auch ein sehr, sehr, sehr empfehlenswerter, auf Fakten basierender Thriller. Wirklich. Adam Driver super, Annette Bening super, kann ich nur empfehlen. The Report. Auf Amazon.
Ja, eine gute Empfehlung auf jeden Fall. Ja, doch. Ich habe die ja leider gerade gar nicht gesehen.
Ja, wenn ihr euch jetzt im Rahmen des Jahrestags von 9/11 da ein bisschen weiterbilden wollt oder das Wissen aufstocken wollt in Form von Film, Spielfilm, Dokumentation, habt ihr jetzt hier, glaube ich, einen kleinen guten Überblick, ne? Also ich nehme auf jeden Fall World Trade Center jetzt doch nochmal mit.
Zero Dark Thirty und The Report.
Ja, der neue Film von Catherine Bigelow, der lief ja jetzt, glaube ich, auch in Venedig, ne? Der Trailer, den habe ich gestern gesehen, sieht auf jeden Fall sehr spannend aus, wird auch ein Netflix-Film.
Ich will mal sagen, ich finde es ein bisschen enttäuschend, dass Catherine Bigelow jetzt auf das Netflix-Niveau herabgestiegen ist. Also du weißt schon, was ich meine. Also, warum?
Nein, ich weiß nicht, was du meinst.
Warum läuft ein Bigelow-Film im Kino, verdammte Axt, wo das denn für ein Mist?
Warum laufen die Fincher-Filme bei Netflix?
Warum läuft ein Scorsese-Film bei Netflix?
Ja, also ich sehe das so, diese Leute, die kommen da in die Klasse, ne, in die Netflix-Klasse und heben da ein bisschen das Niveau, ziehen den Schnitt ein bisschen hoch, verstehst du?
Ja.
Ja, schon.
Die doch,
ja, doch. Weißt du, was ich meine? Also, das heißt ja nicht, dass der Film schlechter wird, ne? Ich glaub, die haben sogar mehr freie Hand als in Hollywood oder im klassischen Hollywood-Studio.
Das, ja, das ist safe. Einen anderen Grund kann ich mir für einen Scorsese überhaupt nicht vorstellen, mit Netflix zusammenzuarbeiten.
So. Also keine Ahnung, ob ich falsch informiert bin oder nur so eine romantisierte Wunschvorstellung davon habe, aber ich kann mir so vorstellen, David Fincher sitzt vor den Netflix-Bossen und sagt, hey, ich mache das gerne, aber ich will einen Final Cut, und die Bosse gucken ihn an und sagen, was anderes haben wir nicht erwartet, ne? Also anders läuft's bei uns nicht. Also wer soll da auch reinfuschen?
Ja.
Ich kenne keine Netflix-Produzenten, die irgendwie namhaft wären.
Nee, ich auch nicht.
die irgendwas zu sagen hätten oder ihre eigene Agenda pushen. Ja. Naja, 9-11, den werde ich mal wieder gucken, ja. Ich habe den eben aus dem Dachboden die DVD rausgekramt. Vielleicht gucke ich noch auf YouTube. Aber die Qualität ist echt nicht gut, da ist so ein NDR-Rip. Ja, ach so, und an dieser Stelle natürlich noch der Hinweis. Genau, wir haben so ein bisschen themenverwandte Woche mit A42 zusammen und hört euch auch gerne nochmal das Essay zu 9-11 von Niklas bei A42 an. Und genau, da geht er tatsächlich nochmal, oder da gehst du tatsächlich ja nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe, ne, was den Film angeht. Den Dokumentarfilm der Nodé-Brüder. Also, ich hoffe, wir haben euch ein paar Filme mitgegeben. Genau, die Dokumentationen, die Spielfilme kann man sich gut mal angucken.
Ja. Ja, ich hoffe, euch hat diese ja etwas außergewöhnliche Gedenkfolge, Folge im Gedenken an den 11. September, der wirklich die Welt verändert hat, gefallen. Und dass da ein paar Filme dabei waren, ein paar Filmempfehlungen, die ihr jetzt noch nicht kanntet und mit der ihr euch jetzt passend zum Jubiläum, was heißt zum Jubiläum?
Zum Jahrestag.
Jetzt zum Jahrestag des 11. Septembers nochmal nachholen könnt. Ich habe auf jeden Fall wieder 2-3 Filme, die ich auf meinen sogenannten Pile of Shame stecken kann. Und ich hoffe, dass wir dann nächste Woche wieder ein etwas fröhlicheres Thema für euch parat haben. Ansonsten würde ich sagen, wünschen wir euch viel Spaß beim, oder in dem Falle vielleicht nicht viel Spaß beim Filme schauen und Serien schauen. Ob jetzt zu Hause, im Stream oder im Kino. Und wir wünschen euch einen guten Ritt. Bis denne.
Tschüss.